Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Exosoziologie. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, den Soziologen und Politologen Dr. Michael Tschetsche. Er war Forschungskoordinator am IGPP in Freiburg und war außerplanmäßiger Professor am Institut für Soziologie der Albert-Ludwigs-Universität. Seit 6 Monaten befindet er sich im Ruhestand. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Wissens- und Mediensoziologie, der Kultursoziologie und der Kulturanthropologie. Ferner befasst er sich mit Futurologie, Xenologie und Exosoziologie. Zu dem Thema Exosoziologie möchte ich auf 2 Bücher hinweisen. Einmal Die Gesellschaft der Außerirdischen, Einführung in die Exosoziologie und ein Sachbuch mit dem Titel Sie sind da, wie der Erstkontakt mit Aliens unsere Gesellschaft verändern könnte. Beide Bücher hat er zusammen mit Dr. Andreas Anton verfasst. Guten Tag, Herr Tschetsche.
Hallo, Herr Garcia.
Genau. Fangen wir doch erstmal an mit einer Begriffsdefinition. Können Sie kurz umschreiben, was Exosoziologie ist und vielleicht auch, wie Sie dazu gekommen sind, sich damit zu befassen?
Ja, die Exosoziologie ist so eine winzig kleine Bindestrich-Soziologie. Ganz grob gesagt beschäftigt sie sich mit der Frage, was geschieht, wenn Menschen und Außerirdische aufeinandertreffen. So. Also es geht immer um das Verhältnis Menschen und Außerirdische, deswegen Exo kommt ja eben von außen, also eine Soziologie, die nach außen schaut. Diese Exosoziologie, das muss man dazu sagen, hat 2 Phasen. Eine zweite Phase, wenn es nämlich zu so einem Erstkontakt zur Außerirdischen gekommen ist, schließt die eben auch ein, außerirdische Gesellschaften zu analysieren. Also zu schauen, einfach mit den üblichen soziologischen Mitteln, wie ist so eine fremde Gesellschaft aufgebaut, wie regeln die ihre Interaktionen, was gibt es da für eine Ökonomie, was gibt es da für Macht- und Herrschaftsverhältnisse, so. Das ist dann diese, das nennen wir Exosoziologie in der Phase 2. Solange so ein Erstkontakt nicht stattgefunden hat, also jetzt eben zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir Exosoziologie in der Phase 1. Und da ist das eine futurologische, eine also auf die Zukunft ausgerichtete Teildisziplin der Soziologie. Denn da geht es um die Frage, was wäre, wenn, also wie würden die Menschen reagieren, wenn wir in Kontakt mit Außerirdischen kommen. So. Und das beantwortet auch diese futurologische Dimension, beantwortet auch schon Ihre Frage, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ja ursprünglich Politikwissenschaft studiert und einer meiner Schwerpunkte war Zukunftsforschung. Ich hatte das Glück, dass ich noch bei Ossip Flechtheim, sozusagen den Begründer der deutschen Futurologie, studieren konnte. Das heißt, es war schon immer mein Schwerpunkt. Und ich habe mal versucht, das, was ich in der Zukunftsforschung gemacht habe, auch mal auf diese Frage anzuwenden, was wäre denn in näherer oder fernerer Zukunft, wenn die Menschheit in Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation kommen würde? Und diese Frage ist im Moment das Herzstück der Exosoziologie.
Mhm. Kann man da dieselben Methoden verwenden?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Also die Zukunftsforschung hat ja ganz viele, ganz unterschiedliche Methoden, quantitative und qualitative. Quantitative kommen hier sowieso nicht in Frage, weil wir haben keine Datenreihen, die wir extrapolieren können. Also wir können nichts weiterrechnen. So. Das heißt, hier kommen nur qualitative Methoden in Frage. Und das, was ich favorisiere und was wir auch in dem Buch Die Gesellschaft der Außerirdischen gemacht haben, das ist die sogenannte Methode der Szenarioanalyse anzuwenden. Da konstruiert man einfach so unterschiedliche Fälle auf dem Gebiet, auf dem Untersuchungsgebiet, was einen interessiert. Also in dem Falle sozusagen unterschiedliche Fälle des Kontakts der Menschen zu Außerirdischen und fragt, was kann man denn aus ähnlichen parallelen Fällen daraus lernen. Also man kann diese Methode, die ist erprobt, man kann die gut anwenden. Sie ist nur so ein bisschen eingeschränkt, weil sie meistens darauf basiert, dass man in der Geschichte der Menschheit so analoge Fälle hat. Also man kann sagen, was sind denn die, wenn wir prognostizieren wollen, was sind, sagen wir mal, die Folgen eines Tsunamis? Dann schaut man sich an, in den letzten 100 Jahren, was gibt es denn für wissenschaftliche Untersuchungen über Tsunamis? So, und was können wir aus denen lernen? Und dann kann man ganz gut prognostizieren, was so ein nächster Tsunami alles anrichtet. Wenn man das zu so Fällen macht, das sind sogenannte Wildcard-Ereignisse, nennt die Zukunftsforschung das, die in der Menschheitsgeschichte so noch nicht stattgefunden hat, also die ganz einmalig sind, dann ist es natürlich schwierig mit den Analogieschlüssen. Also man kann das machen, man kann zum Beispiel von asymmetrischen Kulturkontakten auf der Erde zum Beispiel sozusagen in den letzten 300, 400 Jahren, kann man ein bisschen schlussfolgern auf so einen Erstkontakt zwischen Menschen und Außerirdischen. Man muss aber sagen, dass das Ganze methodisch sehr schwierig ist und dass man auch sehr vorsichtig sein muss mit den Folgerungen. Und deswegen enthält das, was wir schreiben, also diese Szenarioanalyse, die wir machen, immer wieder so Einschränkungen. Immer wieder so, es könnte sein und vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch anders. Also man muss es ganz vorsichtig machen, aber prinzipiell ist es möglich, auch über so ungewöhnliche Ereignisse, die noch nicht stattgefunden haben, Aussagen zu treffen. Mhm.
Da geht es auch um die, Sie nennen das auch die Soziologie der Fremdheit.
Ja,
das ist auch wichtig zu sein.
Ja, also das ist so. Diese Exosoziologie hat im Grunde, wenn man sie in den Sozialwissenschaften verortet, hat sie zwei Wurzeln. Das eine ist die Zukunftsforschung, über die ich schon gesprochen hatte. Und das andere ist die Soziologie der Fremdheit. Da geht es darum, was ist überhaupt ein Fremder? Da gibt es ja unterschiedliche Formen. Es gibt Sozialfremde, also Menschen, die wir nicht kennen, aber die zu unserer Gesellschaft gehören. Und es gibt kulturell Fremde, die eben nicht zu unserer Kultur gehören und mit denen wir nicht die alltäglichen Gewissheiten teilen. Und dann gibt es auch noch, das hatte ich mal vorgeschlagen vor vielen Jahren, gibt es so eine Kategorie wie den maximal Fremden. Also das sind nicht menschliche Wesenheiten oder Systeme oder was auch immer, mit denen wir in Kontakt kommen und mit denen wir uns irgendwie verständigen müssen. Und zu diesen maximal Fremden, da gehören sicherlich auch die Außerirdischen dazu. Und von daher ist eben diese Soziologie der Fremdheit und diese lange Forschungstradition auch, die es dazu gibt, ist quasi sozusagen das zweite Standbein der Exosoziologie.
Ja, ich meine, die Idee, dass es Außerirdische gibt, die ist schon recht alt. Jetzt in der Neuzeit, sagen wir es mal, seit dem Aufkommen der Science-Fiction, gibt es ziemlich viele Konzepte darüber, wie Außerirdische sein könnten. Aber im Endeffekt sorgt ja das Fremde dafür, dass es immer eine Projektionsfläche ist. Wir projizieren unsere Ängste, unsere Wünsche auf die Außerirdischen, weil wir quasi gar keine Informationen über die haben.
Ja, das ist klar, das ist natürlich das Problem. Also generell muss man sagen, dass das Nachdenken über Außerirdische, also in der Überlieferung zumindest seit der Antike bekannt ist. Im alten Griechenland haben sich viele Philosophen schon mit dieser Frage beschäftigt und auch Konzepte entwickelt, die auch schon fast modern erscheinen. So. Dann auch, also später, dann gab es so ein bisschen im Mittelalter spielte das nicht so eine Rolle, da ging es eher um Gott, Engel und Dämonen. Aber spätestens seit der Renaissance haben wir ganz viele Überlegungen dazu, also von eigentlich den ganzen großen Astronomen der Zeit, Kopernikus, Galileo Galilei, auch Giordano Bruno natürlich und dann später sozusagen Philosophen wie Immanuel Kant haben sich ja systematisch mit den Außerirdischen beschäftigt. Das ist aber sehr lange eine philosophische vielleicht so Debatte gewesen, am Rand des Religiösen auch oft. Und Sie haben völlig recht, in den Alltag reingekommen ist diese Frage erst so vom 19. Jahrhundert an, als es sozusagen mit der Science-Fiction losging. Da kann ich vielleicht sozusagen als kleines Bonbon nebenbei erzählen, auch meine eigene Beschäftigung mit dem Thema hat ja ganz viel mit Science-Fiction zu tun. Also zum ersten Mal beschäftigt mit der Frage, mit dem Verhältnis Menschen und Außerirdischen, habe ich mich tatsächlich als Kind nach dem Anschauen der deutschen Science-Fiction-Serie Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orions, da ja. Nämlich die Menschheit sozusagen mit sogenannten Frogs, also mit einer außerirdischen Spezies konfrontiert, die ich damals sehr, sehr spannend fand. Zum einen, weil sie sozusagen technisch, also für die damalige, das ist ja 1966 gewesen, für die damalige Zeit technisch sehr pfiffig realisiert wurde, nur so als glänzende Schemen. Und zum anderen, weil die auch tatsächlich damals schon im Gegensatz zum Beispiel zu den Außerirdischen im Star Trek-Universum, was ja zur gleichen Zeit entstanden ist, viel fremdartiger waren. Die konnten zum Beispiel keinen Sauerstoff vertragen, diese Frogs. Also sozusagen, wenn man sie umbringen wollte, hat man es am besten mit Sauerstoff gemacht. Also es war eine sehr aggressive Spezies. 60er Jahre, das war noch der Kalte Krieg. Das ist ja auch so eine Science-Fiction, immer so eine wichtige Projektionsfläche gewesen. Aber für mich war das so ein erster Ansatz, um als Kind damals noch zu überlegen, ja, gibt es eigentlich sozusagen auch noch andere intelligente Wesen außer den Menschen? Und von daher bin ich dann selbst eben auch speziell durch Science Fiction geprägt, wie unsere Kultur generell. Also das muss man sagen, es hat Vor- und Nachteile. Wir sind in unserem Denken über Außerirdische ganz extrem durch die Science Fiction geprägt. So insbesondere so durch so US-amerikanische Science Fiction und Fernsehfilme. Und deswegen haben wir auch bis heute noch immer diese Idee, dass Außerirdische so aussehen, wie halt Menschen mit Latexmaske. Ich sag's mal so, wie Vulkanier oder Klingonen. Also das, was man fernsehtechnisch in 60er, 70er, 80er Jahren halt ganz gut darstellen konnte. Deswegen denken wir immer, Außerirdische haben einen Kopf, haben zwei Arme, zwei Beine und atmen Sauerstoff und solche Geschichten so. Also das prägt sehr unser Bild von Außerirdischen, aber das ist natürlich nicht wissenschaftlich fundiert, sondern ist tatsächlich eher so ein Spiegel. Da sehen wir uns dann tatsächlich eher selbst in diesen Science-Fiction-Außerirdischen.
Ja, in dem Buch war auch eine interessante Statistik, dass wohl von 10 Filmen, in neun Filmen sind die Aliens böse.
Ja, ja, das ist tatsächlich so, das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat es sicherlich den Grund, dass viele Science-Fiction ja durchaus mit kulturellen Entwicklungen zusammenhängt. Also in 50er und 60er Jahre waren die Außerirdischen ja in den üblichen Filmen halt im Grund war so ein Ersatz sozusagen für die Sowjetunion, für den Kommunismus halt und für die Invasionsangst, die die Menschen hatten. Und da wurden quasi irdische Probleme in die Außerirdischen projiziert. Das ist aber nur der eine Grund, der politische Hintergrund der Entstehungszeit. Der andere Grund ist aber sicherlich, dass man mit friedlichen, netten Außerirdischen, die ergeben meist keinen sehr spannenden Plot, muss man sagen. So. Ja, das geht noch bei E.T., aber da darf man nicht vergessen, E.T. ist ein Kinderfilm. So. Und da kann man das über anderthalb Stunden sehr gut sozusagen eine Geschichte erzählen von einem ganz lieben und friedlichen Außerirdischen, der dann vielleicht höchstens von Militärs gejagt wird oder so. Aber eine normale Geschichte zu erzählen mit Außerirdischen, die nur lieb und nett sind, wird also schnell langweilig. Und einen Action-Thriller kann man ohnehin nicht daraus machen, muss man sagen. Also da braucht man schon aggressive Außerirdische, wie bei Independent Day, die versuchen, die Menschheit zu versklaven oder besser noch zu vernichten. So. Das gibt einfach spannendere Plots. Und von daher hat das auch einfach mit so einer filmischen Logik was zu tun.
Ja, beeinflusst uns aber trotzdem natürlich, falls es zum Kontakt kommt.
Ja, also das ist der Vor- und Nachteil davon. Also ist es so, dass so bei einem Erstkontakt haben wir als Menschen, das ist der Vorteil gegenüber vielleicht von Kulturkontakten auf der Erde in früheren Jahrhunderten, wir haben den Vorteil, wir haben so ein bisschen einen Plan. Wir wissen, was Außerirdische sind, eben Wesen aus den Weiten des Weltalls, die zur Erde gekommen sind und die sind eben ganz fremd und die stammen einer anderen Zivilisation. Das heißt, wir haben Deutungsmuster der Außerirdischen. Das ist ein Vorteil. Also wir sind nicht so ganz ahnungslos, was das angeht, weil wir schon Konzepte im Kopf haben. Der Nachteil ist natürlich, und da schlägt das zu Buche eben, wenn 90% der Filme und Serien sozusagen eher aggressive Außerirdische zeigen, dass das natürlich auch so ein bisschen uns vorbelastet und uns misstrauisch macht und sagt, warum kommen die denn her, was können die für Motive haben, sind die vielleicht böswillig, wollen die an unsere Ressourcen, und wenn man sich so Science-Fiction-Filme anguckt, also was die Außerirdischen da alles von der Erde haben wollen, also so ganz, ganz lustig in den 60er und 70er Jahre ging es da immer rum, die kommen hier zur Erde und wollen unsere Wasserressourcen irgendwie ausbeuten. Das ist natürlich deshalb ganz lustig, weil das zu einer Zeit war, wo man noch nicht so genau wusste, dass Wasser zu den am weitesten verbreiteten Verbindungen überhaupt im Universum gehört.
Ja.
Also sozusagen zur Erde zu fliegen, um die Wasservorkommen rauben zu wollen, ist eine komplett absurde Vorstellung. So, da nimmt man sich einen beliebigen Eismond in unserem Sonnensystem und holt dann mehr Wasser raus, als man jemals verwenden könnte. Aber so war halt die Idee. Und wir haben halt... Das ist eigentlich aus wissenschaftlicher Warte das Schwierigste dabei, dass diese Science-Fiction dazu führt, dass wir immer so Motive unterstellen. Also die kommen aus diesem und jenem Grund. Und das ist das Problem, dass wir aus wissenschaftlicher Warte über die Motive von Außerirdischen absolut nichts sagen können. Also wenn es zu so einem Erstkontakt welcher Art auch immer kommt, dann können wir eigentlich vorhersagen über den Verlauf und über die sozialen Folgen auf der Erde nur treffen bezüglich unseres Wissens über Menschen. Also wir wissen, was machen Menschen in Krisensituationen. Wie verhalten sich Menschen, wenn sie Angst haben, wenn sie Befürchtungen haben. So. Aber über die Außerirdischen können wir überhaupt nichts sagen. Und da verlockt uns immer so dieses Aliens-Bild der Science Fiction, uns irgendwelche Hirngespenste über die Außerirdischen zu entwickeln. Und das kann tatsächlich hinderlich sein bei so einem Erstkontakt.
Ja. Die Physik hat sich ja, es gab Enrico Fermi, der sich mal die Frage gestellt hat, wo sind die eigentlich? Und der meinte damit, ne, man hat rausgefunden, das Universum ist wirklich groß. Es gibt nicht nur eine Galaxie, es gibt Millionen Galaxien, das war davor nicht sicher.
Ja.
Dann gibt es die berühmte Drake-Gleichung. Also es wurden Versuche unternommen zu schätzen, wie viele außerirdische Zivilisationen es denn geben könnte.
Ja, das machen wir auch in unserem Buch so, also eher so spaßeshalber, muss ich sagen. Und unsere Antwort ist dann einfach 56 in unserer Galaxie so. Aber das ist natürlich ein fast beliebiger Wert, weil diese ganze Drake-Gleichung, das ist eher so ein Konzept, was man benutzt, um so ein bisschen zu überlegen, welche Faktoren spielen überhaupt eine Rolle. Und es ist ja so bis heute, also damals in den 60ern, als sie aufgestellt wurde, da war viel weniger über das Universum bekannt als heute. Also ich will nur ein einziges Beispiel bringen. Die Frage, wie viele Sonnen über Planeten verfügen, war damals in den 60ern völlig unbekannt. So, das hätten ganz ein hoher Prozentsatz, aber ein ganz niedriger Prozentsatz sein können. Und von da war das eine, es war nicht mal eine Schätzung, es war ein völlig beliebig angenommener Wert. Heute wissen wir sozusagen, weil die astronomische Forschung sich deutlich weiterentwickelt hat, dass unsere Galaxie nur so von Planeten wimmelt. Also wir haben ja in unserer Galaxie so irgendwas zwischen 200 und 400 Milliarden Sternen und man schätzt inzwischen, dass es auch mindestens so viele Planeten gibt. So. Das heißt, die Galaxie ist sozusagen angefüllt mit Planeten und da können wir schon mal in dieser Gleichung sozusagen ein Element relativ gut bestimmen. Es enthält aber auch andere Elemente, zum Beispiel die Frage, wie hoch ist der Anteil sozusagen von Planeten, auf denen Leben entstanden ist? Oder wie hoch ist der Anteil von Planeten mit Leben, auf denen sich auch intelligentes Leben entwickelt? Das können wir heute genauso wenig füllen wie vor 50, 60 Jahren. So, da sind wir also keinen Schritt weiter. Und von daher sind alle Versuche, das auszurechnen, eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Ja, aber naja, wenn wir davon ausgehen, die Erde ist nichts Besonderes, und hier ist Leben entstanden und auch intelligentes Leben, dann kann man einfach nicht ausschließen, dass das nicht woanders ständig passiert.
Nee, also ausschließen, also im Gegenteil. Es ist ja so, wir wissen gerade, was die Entstehung von Leben angeht, wir wissen ja heute, dass auf der Erde sehr schnell Leben entstanden ist. Also kaum war die Erdoberfläche so weit abgekühlt, dass es sozusagen geeignet war als Lebensort, sind ja auch sozusagen die ersten einzelligen Wesen schon entstanden, so. Also das scheint so zu sein, aus dem, was wir über die Erde wissen, kann man vermuten, wenn die Bedingungen gut sind, entsteht Leben sehr schnell. Jedenfalls hier war es so, warum sollte es auf anderen Planeten anders sein? Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es dann sehr, sehr lange gedauert hat, bis komplexes, mehrzelliges Leben entstanden ist. Also wir wissen nicht, ob nur die Erde so langsam war oder ob das auf anderen Planeten schneller gegangen ist. Und dann wiederum hat es nochmal viele hundert Millionen Jahre gedauert, bis dann so leidlich intelligentes Leben entstanden ist. Also man zweifelt ja manchmal daran, sozusagen, wie intelligent die Menschheit ist, aber nach unseren eigenen Definitionen natürlich sind wir eine intelligente Spezies. Und das hat dann aber wirklich auch nochmal sehr, sehr lang gedauert. Und von da, wir können überhaupt nichts über diese Zeiträume sagen. Also da sind so viele Faktoren noch unklar. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es sehr gut sein kann, dass es in unserer Galaxie noch außerirdische Zivilisationen gibt, dass es noch andere intelligente Wesen gibt. Aber wenn man das auch nicht sagen könnte, dann wäre es natürlich auch sinnlos, dass es solche Disziplinen wie die Exosoziologie überhaupt gäbe. Also das ist die implizite Voraussetzung, dass man überhaupt sowas betreibt, so eine Bindestrichsoziologie, dass man sagt, es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Menschheit als intelligente Spezies eben nicht allein im Universum ist.
Ja, das haben sich wohl auch andere Forscher gedacht und die haben dann auch das SETI-Projekt ins Leben gerufen. Das steht für Search for Extraterrestrial Intelligence.
Ja, genau. Also die theoretischen Vorarbeiten dazu gab es in den 50ern und in den 60ern, also Anfang der 60er Jahre, gab es sozusagen die ersten Projekte dazu. Und man muss dazu sagen, und das ist wichtig, um das zu verstehen, das ist ein Projekt eigentlich von Radioastronomen. Und das prägt auch diese ganze SETI-Tradition sehr. Also die Idee ist, dass es zu so einem Kontakt über große Entfernungen kommt, via Radiowellen, heute denkt man manchmal auch via Laserimpulse, aber damals war die Idee sozusagen, das ist ein Kontakt zwischen intelligenten Spezies über so Radiowellen. Und das ist toll, dass es überhaupt gemacht wurde, weil das ist ja auch die Voraussetzung für solche Projekte, dass man eben auch annimmt, da könnten noch andere sein. Der Nachteil ist, dass es eine große Einschränkung der Suchstrategien gewesen ist. Also im Grunde kann man sagen, Radioastronomen suchen nach ihresgleichen, weil so eine Suche ist sehr voraussetzungsreich, also es ist doppelt voraussetzungsreich. Die erste Voraussetzung ist, ich suche und finde im Zweifelsfalle nur Zivilisationen, die sehr genau wie die irdische funktionieren. Also die müssen Elektrizität haben, die müssen Radioteleskope bauen, die müssen in das Universum hineinhorchen. So. Also eben diese Radioastronomen suchen sich selbst, das ist diese eine Einschränkung. Das heißt, alle anderen Zivilisationen, die anders funktionieren, die vielleicht keine Elektrizität oder die sich nicht mit Radiowellen beschäftigen, die keine Teleskope bauen, die findet man eben gar nicht. Das ist die eine Einschränkung. Und die andere Einschränkung, die finde ich eigentlich fast schwerwiegender, ist, dass diese Idee, da über so einen Fernkontakt, über so eine große Entfernung in Kontakt zu kommen, das setzt so eine Art Gleichzeitigkeit der Kulturen voraus. Es ist ja so, die Radiowellen verbreiten sich eben mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn ich ein Signal empfange von einer Zivilisation, die 1000 Lichtjahre entfernt ist, dann ist es vor 1000 Jahren abgeschickt worden. So. Das heißt, vor 1000 Jahren, als wir noch weit davon entfernt waren, Radioteleskope zu haben, müssen die Sendeanlagen gehabt haben. So. Und das heißt, zum genau richtigen Zeitpunkt, das muss vor 1000 Jahren abgeschickt worden sein, damit wir das heute empfangen können. So. Wenn sie es 100 Jahre oder sagen wir 200 Jahre früher abgeschickt hätten, aber auch nur 100 Jahre früher, hätten wir keine Chance gehabt, es zu empfangen. Und genauso kann es natürlich sein, dass sie nur eine gewisse Zeit sozusagen so Radiotechnologien nutzen und vielleicht inzwischen schon lange aufgehört haben, solche Signale zu senden. Und das heißt, es muss über die weite Entfernung des Kosmos muss eine genaue Passung geben zeitlich. Und deswegen finde ich persönlich das auch so unwahrscheinlich, dass so ein Kontakt auf diese Art und Weise zustande kommt. Weil das wäre schon ein immenser Zufall, dass die genau im richtigen Moment ein Signal losschicken, das wir heute eben entsprechend hunderte oder tausende Jahre später empfangen können.
Ja, es gibt dieses berühmte Wow-Signal, wo man aber nicht weiß, was das genau war. Und sonst ist da seit 50, 60 Jahren nicht viel empfangen worden. Man hat wirklich viel gesucht, in den letzten Jahren auch immer mehr, auf Millionen Frequenzen, aber man findet einfach nichts.
Ja, dieses Wow-Signal war tatsächlich wirklich spannend. Also es ist ja aus dem Jahr 1977, da hat man an der Ohio State University so ein SETI-Projekt gemacht und hat also Teile des Weltraums unserer Galaxie eben mit dem Radioteleskop abgesucht und hatte da ein sehr überraschendes, sehr schmalbandiges Signal für einige wenige Sekunden empfangen, was auch so ist von den technischen Parametern, dass man sich schwer vorstellen kann, dass es natürlichen Ursprungs ist. Also jedenfalls, wir kennen keine natürlichen Ursachen für so ein seltsames Signal. So. Und der Name ist eben deshalb entstanden, weil der Wissenschaftler Jerry Eman, der das analysiert hatte, sozusagen diesen Datensatz dann sah und dann Wow an den Rand geschrieben hat, weil er selber so überrascht war. Das Dumme dabei ist nur, dass dieses Signal nie wieder empfangen worden ist. Also das heißt, wir haben einmal so ein kurzes Signal, wo einiges darauf hindeutet, dass es künstlichen Ursprungs ist, aber da wir es nur einmal empfangen haben und da auch, muss man sagen, ärgerlicherweise, es war also die unsere Empfangsfähigkeiten nicht sehr gut waren. Können wir zum Beispiel nicht sagen, ist das moduliert? Also sind da Informationen noch drin in dem Signal? Also die damalige Empfangstechnik war nicht so, dass sie solche Modulationen hätte empfangen können. Das heißt, wir haben da auch nicht viel zu analysieren. Das ist im Grunde sind so ein paar Zeichen, nur wenn man es überträgt, das Radiosignal, das sind sieben, acht Zeichen sozusagen und mehr ist da nicht drin. Und deswegen können wir auch bis heute nicht sagen, was es damit auf sich hatte. Und tatsächlich ist das bisher sozusagen nach 60 Jahren Suche das spektakulärste Signal, was wir bisher empfangen haben. Und alle warten jetzt natürlich, also in der SETI-Gemeinde sozusagen oder in Radioastronomen warten jetzt natürlich, dass es nochmal so ein ähnliches Signal gibt. Aber da haben wir bisher einfach kein Glück gehabt.
Na, selbst wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten das Glück und wir nehmen irgendwas auf, eine Sequenz, moduliertes Signal, schön lange, dann besteht ja jetzt noch das Problem, das zu entschlüsseln.
Ja.
Und da weisen Sie auch auf ein paar russische Forscher hin, die schon vor langer Zeit gesagt haben, dass es fast unmöglich sein wird, die Bedeutung des Signals zu entschlüsseln.
Ja, also das ist wahrscheinlich so inzwischen. Also die Radioastronomen waren lange davon ausgegangen, ja, das wird irgendwelche werden mathematische Kombinationen sein, irgendwas, weil die Außerirdischen wollen ja wahrscheinlich, dass sie verstanden werden, sowas man natürlich gar nicht weiß. Wir können ja auch zufällig ein Signal auffangen, das für jemand ganz anderen gedacht ist. Aber zunächst tatsächlich russische und später aber auch westliche Linguisten haben darauf hingewiesen, dass es unmöglich ist, isolierte Symbolsysteme zu übersetzen. So. Also wenn man keinen Kontext hat, wenn man keine Vergleichssprache irgendeiner Art hat, dann kann man da keine Informationen extrahieren. Und deswegen, und das setze ich auch immer mehr unter den SETI-Forschern durch, ist es wohl so, dass alle diese Signale, die werden nur bedeuten, hey, wir sind hier, wir sind technisch entwickelt, wir haben eine ähnliche Technologie wie ihr, wir haben, was weiß ich, vor 1000 oder 5000 Jahren ein Signal ins Universum geschickt. Aber mehr bekommt man da auch nicht raus. Und das setzt sich zunehmend so als Erkenntnis einfach durch. Von daher müssen wir diesen fernen Kontakt mal so hinnehmen. Das ist nur einfach so ein Signal, wie sonst vom Leuchtturm und von der Leuchtboje abgestrahlt. So. Aber Informationen werden wir aller Wahrscheinlichkeit da nicht weiter daraus extrahieren können.
Ja. Jetzt gibt es noch das Gegenstück, dass wir senden Informationen ins Weltall in der Hoffnung, dass jemand antwortet oder das empfängt. Das halten viele für gefährlich.
Ja, ich gehöre, also Medi heißt ja, also sozusagen irgendetwas losschicken oder aktiv SETI, die wird es oft auch genannt. Also ich muss sagen, ich gehöre da auch zu den Skeptikern. Es gibt große Enthusiasten, die sagen, ja, das ist ja, wenn alle nur horchen, kann natürlich keiner was empfangen. Das ist auch durchaus richtig so. Meine, mal ganz auf und ab, natürlich, die Menschheit sendet ja schon genug Fernsehsendungen und Ähnliches. Also eigentlich seit den 30er Jahren senden wir relativ viel ins All, was empfangen werden könnte. Allerdings nicht so gebündelt und nicht so gerichtet und die Reichweite ist auch eher sehr gering so. Das ist was anderes, als ob man mit einem großen Radioteleskop ein Signal sendet. Also es gibt viele Enthusiasten, die sagen, das ist eine tolle Idee, wir sollten alle mal was senden und dann kommt vielleicht auch mal was zurück. Und dann gibt es eben eher so diese Skeptiker, zu denen, das muss ich zugeben, Andreas, Anton und ich auch gehören, die sagen, wir wissen doch so wenig über das Universum, dass wir uns gut überlegen sollen, ob wir das machen. Weil man verrät da unser technisches Niveau, man verrät auch, wo im Universum wir zu finden sind und wir wissen nicht, ob der uns umgebende Weltraum und unsere Galaxie wirklich ein ganz friedlicher Ort ist oder nicht. So, also selbst, das ist einfach, es gibt so viel Ungewissheiten, dass wir sagen, man sollte sich das überlegen, ob man das macht. Das ist die eine Erwägung und die andere Erwägung, denke ich, wenn man es schon macht, dann sollten das aber keine Entscheidung von einzelnen Forschergruppen sein, sondern dann sollte auch jemand sozusagen legitimiert sein, um für die Menschheit zu sprechen. Also dann müsste es schon irgendein Gremium bei der UN oder sowas Ähnliches geben, die sagen, ja, wir legen jetzt mal eine Botschaft fest. Und ich habe jetzt auch eben gerade vor ein paar Tagen wieder sozusagen gelesen, ja, die NASA hat ja auch sozusagen eine ganz neue Botschaft entwickelt, die man so per Radioteleskop ins All schicken könnte, sozusagen ein bisschen schlauer aufgebaut und so in der Hoffnung, dass es so ist, dass das auch außerirdische Intelligenzen lesen können. Ob das so ist oder nicht, kann man ja gar nicht beurteilen, aber jedenfalls von der Idee her. Und die aber wohl sich noch nicht einig sind, ob sie es losschicken wollen. Und das finde ich tatsächlich relativ schlau. Also man kann so eine Botschaft mal entwickeln, aber da muss man eben auch öffentlich diskutieren, ob man sie wirklich abschicken will. Und ist im Moment die NASA sich selbst noch nicht ganz einig.
Man muss den potenziellen Nutzen abwägen mit der potenziellen Gefahr. Und
die Gefahr ist Ja, richtig. Das ist auch der Punkt. Das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Man weiß nicht, was der Nutzen sein könnte genau. Man weiß nicht, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Und deswegen ist das eine schwierige Kalkulation. Aber so was den Nutzen angeht, muss man ja ohnehin sagen. Das ist ja auch bei den Signalen, die wir empfangen. Wenn die aus etwas weiterer Entfernung kommen, sagen wir mal eben diese von mir schon genannten 1000 Lichtjahre, dann muss man sich ja sowieso von der Idee verabschieden, dass es da zu einem Dialog kommt. Die schicken was, wir schicken das, weil das sozusagen in jede Richtung dauert es jeweils 1000 Jahre, also immer 2000 Jahre sozusagen für einen Austauschschritt. Und das ist natürlich weit des menschlichen Erfahrungshorizonts. Und wenn wir jetzt was empfangen und dann antworten und in 1000 Jahren kommt das bei den Außerirdischen an, dann frage ich mich doch ernsthaft, ob die Menschheit dann noch existiert überhaupt so. Also es sind immer Botschaften aus der Vergangenheit. Geht natürlich auch andersrum, muss man sagen. Also wir wissen nicht, oder wenn wir noch weiteres Signal, wenn wir, sagen wir mal, ein Signal empfangen, von dem wir technisch sagen können, es ist wahrscheinlich, kommt aus 10.000 Lichtjahren Entfernung, also ist es auch 10.000 Jahre alt. Und wer weiß, was aus dieser Zivilisation inzwischen geworden ist. Also dialogische Situationen wie jetzt Skypen oder wie telefonieren, das glaube ich, das können wir vergessen, dass sowas möglich ist.
Ja. Als nächstes kann man dann natürlich schauen, man kann Artefakte suchen, das heißt SETA. Also ich denke Search for Extraterrestrial Artifacts.
Ja, genau.
Also das heißt, vielleicht waren die schon mal hier. Mit Raumschiffen oder wie auch immer und haben irgendwas hinterlassen, bewusst oder unbewusst.
Ja, das ist tatsächlich, also meines Erachtens deshalb eine erfolgsversprechendere Strategie, weil solche Artefakte, also wenn sie am richtigen Ort liegen, sehr lange Zeiten überdauern können. Wir stellen uns mal die Oberfläche des Mondes vor oder irgendein Asteroiden im Asteroidengürtel, also ein kosmischer Körper ohne Atmosphäre. Da kann natürlich etwas Millionen Jahre liegen und kaum verändert werden. Es gibt so ein bisschen Sonnenwind und so, aber es gibt keine weiteren Umwelteinflüsse. Das heißt, wir könnten da auch Artefakte finden, die sehr, sehr alt sind. Das macht es ein bisschen einfacher, wenn sie jemand hinterlassen hat. Und Sie haben es schon gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. So. Es kann sein, eine fremde Spezies, die, sagen wir mal, vor einer Million Jahre hier in unserem Sonnensystem war, und nichts Spannendes gefunden hat, weil es eine menschliche Zivilisation noch gar nicht gab, kann hier natürlich eine Beobachtungssonde zurückgelassen haben. Das wäre eine Möglichkeit. Oder sie haben schlicht ihren Abfall zurückgelassen. Da gibt es sozusagen einen wunderbaren Science-Fiction-Roman von den Brüdern Strugatsky, Picknick am Wegesrand. Da kommen Aliens mal kurz vorbei, hinterlassen ihren Müll auf der Erde und der ist auch ziemlich gefährlich so. Aber diese Idee, man lässt einfach irgendwas zurück und fliegt dann weiter, weil unser Sonnensystem einfach langweilig war. Und sowas könnte man natürlich tatsächlich auch finden. Aber es geht nicht nur um Artefakte, sondern das ist ein bisschen im Grunde auch so Technosignaturen. Es kann natürlich auch sein, dass wir zum Beispiel Hinweise finden auf die Nutzung von Bodenschätzen auf einen Bergbau, auf einem Asteroiden, dass eine fremde Spezies da mal vor tausend oder hunderttausenden von Jahren sozusagen irgendetwas abgebaut hat, um, was weiß ich, vielleicht neue Raumsonden zu bauen oder um Energie zu gewinnen. Sowas könnte man halt auch finden. Da gibt's ganz, kann man sich alle möglichen Dinge vorstellen. Aber das ist, ich finde es doch relativ wahrscheinlich, dass man sowas finden kann, wenn es eben Zivilisationen gibt in unserer Nähe, die interstellare Raumfahrt betreiben. Das ist ja lang umstritten, auch von den SETI-Forschern waren viele sehr lange der Meinung, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Entfernungen zwischen Sternen eigentlich sozusagen nicht überwindbar sind. Und das Verrückte ist, dass wir heute aber seit ein paar Jahren, ja, es gibt ja sozusagen so eine Initiative, die Forschungsinitiative, die sozusagen schon überlegt, wie wir selbst als Menschen zu Alpha Centauri, zum nächstgelegenen Stern, eine winzig kleine Raumsonde schicken können. Also das heißt, wir sind dann, zumindest gedanklich machen wir das schon selber und dann kann man sich überlegen. Und prinzipiell ist es auch möglich mit Lasern und Sonnensegeln und solchen Geschichten. Und wenn man das selber sich schon überlegt, dann heißt eine Zivilisation, die uns um Jahrtausende voraus ist, hat das vielleicht schon lange vor uns gemacht. So. Also wenn man das einmal akzeptiert, dass interstellare Raumfahrt, vielleicht nicht Raumfahrt durch biologische Wesen, aber durch künstliche Stellvertreter, durch eine KI, durch hochentwickelte Robotersonden, dass sowas möglich ist, dann kann man natürlich auch Reste von den Hinterlassenschaften auch in unserem Sonnensystem finden. Und wenn man danach sucht, das ist die Voraussetzung natürlich, man kann nur finden, wenn man sucht. Ja. Und suchen sollte man, wenn man das schon will, an den Orten, wo sich solche Hinterlassenschaften sehr lange halten. Das heißt, auf Himmelskörpern ohne Atmosphäre.
Ja, ich meine, wenn die es wirklich wollten, dann könnten sie ja einfach den Mond bemalen. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, die könnten riesige gerade Linien oder Dreiecke, hätten sie machen können, dann wüssten wir es sofort.
Ja, das haben sie halt. Ja, genau. Also das offensichtlich haben sie nicht gemacht. Aber ich habe ja gesagt, das ist alles eine Frage des Zeitfaktors so. Also wenn sie, was weiß ich, wenn eine außerirdische Raumsonde vor 100 Jahren unser Sonnensystem erkundet hätte, dann hätte sie wahrscheinlich entdeckt, dass es da eine beginnende technologische Zivilisation auf der Erde gibt, dann hätte sie vielleicht was anderes gemacht. Aber stellen Sie sich vor, die ist vor 5 Millionen Jahren sozusagen, da waren nur unsere ganz primatischen Vorfahren auf der Erde unterwegs, wenn sie vor 5 Millionen Jahren hier gewesen wären, dann hätte es überhaupt keinen Grund gewesen, irgendetwas sowas so Auffälliges zu hinterlassen, weil ja gar nicht klar gewesen ist, ob sich überhaupt eine wirklich intelligente Spezies auf der Erde entwickelt. Also dieser Zeitfaktor ist immer kritisch und das ist auch zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin angesprochen, das ist auch so eine Erklärung für dieses Fermi-Paradoxon, dass einfach so Zivilisationen nicht gleichzeitig sein müssen. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung, weil das ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil die Frage von Fermi ist ja sehr schlau gewesen, warum haben wir nicht schon Kontakt mit denen? Ein anderer Punkt ist, dass das natürlich voraussetzt, dass sie sich ähnlich verhalten wie Menschen. Also die kolonisieren quasi den Weltraum so. Also das ist die Idee der Moderne und der europäischen Staaten. Wir fahren in die ganze Welt hinaus und besetzen jedes Territorium, das wir nur besetzen können. Aber das ist ja nicht mal für irdische Zivilisationen typisch. Also zum Beispiel die sehr hochentwickelte, also in den letzten 1000 Jahren sehr hochentwickelte japanische Zivilisation hat es nie gemacht, so. Also einfach hinauszufahren, fremde Territorien zu kolonisieren, zu besetzen. Das haben sie erst sozusagen im 20. Jahrhundert angefangen. Vorher war das einfach kulturell sozusagen kein Muster, was eine Bedeutung hatte. Und so kann man sich natürlich auch vorstellen, dass es eine ganze Menge außerirdische Zivilisationen gibt, die nicht so expansiv sind und auch nicht so kolonisieren wie wir und die vielleicht nur mal ein paar Forschungssonden losschicken. Und von da ist es durchaus möglich, dass es fremde Zivilisationen gibt, die aber gar nicht angekommen sind. Oder letztens sagte mir ein Kollege aus der Astrophysik, ja, vielleicht ist einfach der Spiralarm der Galaxien, der die Erde lebt, einfach dünn besiedelt von Zivilisationen. Und die tummeln sich alle woanders und wir sind einfach zu weit weg. Deswegen haben die uns alle noch gar nicht erreicht. Sowas kann einfach auch sein. Wir haben vielleicht Pech gehabt. Oder wir sind eine Milliarde Jahre zu früh oder eine Milliarde Jahre zu spät. Es kann natürlich sein, wenn die Menschheit selbst eines Tages mal interstellare Raumfahrt betreibt, dass wir auf Massen von Hinterlassenschaften von außerirdischen Zivilisationen stoßen in fremden Sonnensystemen, die aber schon seit Hunderten von Millionen Jahren ausgestorben sind, so, oder die sich in irgendwas ganz anderes verwandelt haben. Das kann durchaus sein und dann wird es eben eher sowas wie eine Exoarchäologie geben.
Ja, ich meine, einige der modernen UFO-Forscher werden jetzt sagen, Moment, die sind doch schon lange da. Und zum Beispiel, die hinterlassen Kornkreise, da sind die Artefakte oder Zeichen.
Ja, das
schwierig.
Ja, also das Problem ist folgendes. Wenn man sich fragt, welche Auswirkungen hat denn ein Kontakt der Menschheit zu Außerirdischen, ist die erste Frage immer, ist es ein Kontakt, wird der als Tatsache kulturell anerkannt oder nicht? So. Und wenn er nicht kulturell anerkannt wird, dann hat er natürlich auch keine Auswirkung, weil ein Großteil der Menschheit davon ausgeht und auch der Wissenschaften, dass es so einen Kontakt gar nicht gegeben hat. Also mit den Kornkreisen, also da bin ich selbst relativ skeptisch, weil ich weiß nicht, warum sollen die irgendwas ins Korn malen und auch so winzig kleine, also im kosmischen Maßstab winzig kleine Figuren. Also das kann ich alles nicht so richtig nachvollziehen, diese Logik. Diese andere Sache mit diesen UFOs oder heute, da UFOs darf man als Wissenschaftler nicht mehr sagen, die heißen jetzt ja UAPs. So. Das ist ja so eine Umbenennung, um so von dieser kleinen grünen Männchen-Idee wegzukommen. Das sind ja erstmal nur so atmosphärische Phänomene, wo man nicht weiß, was es mit denen auf sich hat. So. Und die Erklärung, dass das, was wir als UAPs heute sozusagen wahrnehmen, was auch aufgezeichnet wird in Filmen oder auch an Radaraufzeichnungen, dass das außerirdischen Ursprungs ist und auf eine Hochtechnologie zurückgeht, das ist ja nur eine mögliche Erklärungshypothese. Es kann sich auch sozusagen um natürliche Phänomene handeln, die wir noch gar nicht kennen. Aber tatsächlich, und da würde ich, obwohl ich selber überhaupt kein UAP-Forscher bin, aber ich würde immer sagen, das sind spannende Phänomene und es ist eben nicht auszuschließen, dass zumindest einiges von dem, was wir am Himmel sehen, auch sozusagen mit fremden Zivilisationen zu tun hat. So. Und deswegen muss man das auch sich sehr gut angucken und auch wissenschaftlich untersuchen. Deswegen plädiere ich sozusagen sehr für eine wissenschaftliche und eine sehr reflektierte Erforschung dieser UFOs oder UAPs.
Ja, vor allen Dingen die werden uns ja auch erforschen. Die haben ja auch Alien-Soziologen, die sehr wahrscheinlich viel besser wissen als wir, was zu tun ist bei so einem Erstkontakt. Vielleicht sind wir mittendrin. Weiß man ja nicht.
Nee, ja, das ist natürlich sicherlich so. Und das ist ja auch, wenn man sich überlegt, also wir sind ja, das ist unsere These von Anton und mir immer, dass wir als Menschheit extrem schlecht vorbereitet sind auf so einen Erstkontakt. Aber eine außerirdische Zivilisation kann natürlich besser vorbereitet sein, so. Wenn sie zur Erde kommen, wenn sie Beobachtung anstellen, vielleicht haben sie das, sind sie auch schon 10 oder 100 Mal mit einer außerirdischen Spezies in Kontakt geraten und haben auch Pläne, wie sie das machen. Vielleicht haben sie auch, so wie wir das aus dem Star Trek, Star Trek-Filmen kennen, so eine oberste Direktive, die sagt, oh, nehmt offiziell keinen Kontakt auf, mischt euch da nicht ein, da kann man sich alles Mögliche herbei fantasieren, so. Aber tatsächlich bei so einem Erstkontakt ist auch meine Hoffnung, dass eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation auch mehr Erfahrungen hat so und von daher auch schon ein bisschen weiß, wie man sich in so einem Erstkontakt verhält und wir uns dann ein bisschen sozusagen auf die anderen verlassen können.
Ja, in dem Buch gibt es ja dafür jetzt, es gibt diese Szenarioanalyse, die machen sie auch im Buch. Das ist interessant, weil egal was für ein Kontakt stattfinden wird, der wird sehr disruptiv sein für unsere Gesellschaft.
Ja, also auf jeden Fall. Also wir sind so, was die Folgen angeht, so ein bisschen natürlich als Soziologen. Soziologen sind ja berufsbedingt immer skeptisch und sehen immer soziale Probleme und negative Folgenwirkungen und so. Das müssen wir einfach. Das ist sozusagen in unserer wissenschaftlichen Genpool sozusagen so angelegt. Und so ist es natürlich auch. Also es gibt ja so Kontaktler oder Menschen, die sich das herbeiwünschen und sagen, oh, oder auch manche SETI-Forscher gehören auch dazu, sagen, oh, das ist ganz toll, dann haben wir Kontakt und dann teilen die mit uns alles und dann heilen die unsere Krankheiten und geben sie unendlich viel Wissen weiter. Das kann alles sein, muss aber nicht. Und es sagt auch erstmal nichts, was die Außerirdischen wollen. Das wissen wir ohnehin nicht, aber es sagt auch nichts auf die Reaktion auf der Erde. Und die Reaktionen können tatsächlich problematisch sein. So. Das hängt eben damit zusammen, dass wir mit diesem maximal Fremden konfrontiert sind, dass vielleicht unser Weltbild so ein bisschen nochmal einen Knacks kriegt oder dass wir einfach auch nicht wissen, wie sich das Ganze entwickelt. So. Und deswegen haben wir bei der Szenarioanalyse aber gesagt, man muss also mindestens 3 Fälle unterscheiden, sozusagen 3 Szenarien. Dieses Signalszenario, über das wir lange geredet haben, also wir fangen ein Signal auf. Dann dieses Artefaktszenario, über das wir auch schon gesprochen hatten, wir finden irgendetwas wie bei 2001 Odyssee im Weltraum, also dieser dunkle Monolith auf dem Mond. Und schließlich drittens so ein Begegnungsszenario, wo man mit einer interaktionsfähigen Entität, welcher Art auch immer, konfrontiert ist. Und wenn wir die unterscheiden, diese 3 Szenarien, dann sind die in dieser Reihenfolge, die ich genannt habe, nach allem, was wir über die Menschheit und ihre Geschichte wissen, sind die unterschiedlich problematisch und unterschiedlich kritisch zu beurteilen. Also das Signalszenario unserer Auffassung ist noch das harmloseste. Weil ich hatte ja gesagt, stellen Sie sich vor, das Signal kommt von einem Planetensystem, was 10.000 Lichtjahre entfernt ist. Okay, ja, was soll's? Vor 10.000 Jahren gab es eine Zivilisation, die hat ein Signal geschickt und jetzt hat es uns erreicht. Gibt es die noch? Die sind sehr weit entfernt. Also für die Wissenschaft und die Philosophie und vielleicht auch manche religiöse Systeme ist es total wichtig. Aber ehrlich gesagt, im Alltag, wir haben Corona, wir haben einen ganz üblen Krieg mitten in Europa. Und ob da sozusagen so ein Signalempfang mehr als sozusagen ein paar Wochen die Medienlandschaft beherrscht, das bezweifeln wir doch. Also die Auswirkungen werden da eher langfristig und werden eher philosophisch sein. So. ein bisschen komplizierter oder ein bisschen schwieriger und problematischer wird es schon bei diesem Artefakt-Szenario so. Weil da finden wir ja etwas hier im Sonnensystem. Und der Unterschied ist eben der, die sagen, also wir wissen nicht nur, okay, da ist noch jemand anders, sondern die Fremden waren auch hier. Und da hat man sofort die Frage, okay, vor welcher Zeit waren die hier? Kommen die vielleicht wieder? Können wir mit denen konfrontiert werden? In dem Moment fragt man, sind die friedlich oder freundlich? Also ehrlich gesagt, wenn eine Alien-Zivilisation 10.000 Lichtjahre entfernt, von denen wir ein Signal empfangen haben, ob die friedlich oder weniger friedlich sind, kann uns erstmal egal sein. Die Entfernungen sind riesig. Aber wenn wir wissen, okay, die waren mal hier, die einen Raumschiff oder eine große Raumsonde hat ihren Müll hier hinterlassen, dann können die natürlich auch zurückkommen. So. Also das ist so ein Problem, was sozusagen die psychosozialen Auswirkungen angeht. Aber ein fast größeres Problem, sagen wir in unserer Szenarioanalyse, stellt die Tatsache dieser Artefakte selber dar. Dann stellt sich nämlich die Frage, sagen wir mal, wir finden das auf einem Asteroiden. Dann ist die Frage, ja, wem gehört das denn eigentlich? Wer darf das erforschen?
Was kann man rechtliche Probleme, machen? Ja.
Kann man das zur Erde bringen oder sollte man das lieber lassen? Also wir raten ja dazu, das zu lassen, aber das weiß man nicht. Wer hat überhaupt die Verfügungsgewalt darüber? Und wenn das ein Artefakt ist, was vielleicht sogar technisch nutzbar ist, wo man sagen kann, wow, da können wir neue Technologien daraus entwickeln, dann hat das natürlich einen ungeheuerlichen Wert für Nationalstaaten, aber natürlich auch für große multinationale Konzerne so. Und dann kann es durchaus zu Konflikten auf der Erde kommen, wer die Verfügungsgewalt über diese fremden Artefakte hat. Und das scheint uns sogar die größte Gefahr, die darin besteht, dass wir als Menschen mit unserer Neigung zu wirklich kriegerischen Konflikten dann sozusagen uns in die Haare darüber bekommen, wer was mit diesem fremden Objekt machen darf.
Ja, ich meine, wir tendieren auch dazu, jegliche Technologie für Krieg zu nutzen. Also dieser Dual-Use-Charakter.
Ja, genau, ja.
Wir bauen aus allem, was geht, eine Waffe. Oder man sagt ja auch, die Mutter, der Krieg ist die Mutter aller Dinge.
Also es deutet ja einiges darauf hin, dass da, also es stimmt vielleicht nicht ganz, aber es ist sicherlich schon vieles dran. Aber es ist natürlich auch so eine ökonomische Frage. Wissen Sie, wenn eine Nation oder ein großer Konzern sich tatsächlich so ein Artefakt aneignen kann, kann es sein, dass der Staat oder der Konzern unglaublichen Vorsprung auf technologischem Gebiet entfalten wird. Und das ist natürlich anderen konkurrierenden Konzernen, konkurrierenden Nationalstaaten mit Sicherheit ein Dorn im Auge. Also da sehe ich schon ein großes Konfliktpotenzial. Also das ist so ein bisschen kritischer. Dieses Begegnungsszenario, wie wir es nennen, wo sozusagen ein interaktionsfähiger Flugkörper oder sogar irgendwelche biologischen oder nachbiologischen Entitäten auf die Erde kommen, das ist eine ganz komplizierte Situation, weil im Gegensatz zu den beiden anderen Fällen gibt es einen zweiten Akteur. Also da gibt es die Menschheit, die was will, die Ängste, die Motive, die Hoffnungen hat, und es gibt noch einen anderen Akteur, der auch eigene Motive hat, über die wir gar nichts wissen. So. Und das heißt, da kann es zu komplizierten Interaktionen kommen. Und das ist etwas, wo wir auch denken, das wird mit sehr viel Angst und Furcht verbunden sein. Es wird immer Menschen geben, die begeistert sind. Es wird immer sozusagen auch religiöse Gruppen zum Beispiel, die sagen, boah, Gott hat jetzt Engel ausgesandt oder das sind jetzt die neuen Götter oder die können wir anbeten oder das sind Heilsbringer, eben die können jetzt Krebs heilen oder alles Mögliche und können sozusagen die Covid-19-Pandemie sofort beseitigen sozusagen durch ihre überlegene Medizintechnik. Diese Menschen wird es auch geben, aber es wird sehr viele Menschen unserer Einschätzung nach geben, die auch sehr verängstigt sind durch diese Außerirdischen, dass das eine und das andere ist, dass nach unserer Einschätzung auch Nationalstaaten deshalb stabilisiert werden, weil sie nicht mehr so diese endgültige Souveränität haben und nicht mehr machen können, was sie wollen, weil es nämlich einen technisch weit fortgeschrittenen außerirdischen Akteur gibt. Und das ist ja klar, muss man sagen, wenn jemand in der Lage ist, über interstellare Entfernung einen Raumflugkörper auch nur in die Erdumlaufbahn zu bringen, heißt das, diese Zivilisation ist hunderte, tausende, vielleicht zehntausende von Jahren weiterentwickelt als wir. So, das heißt, sie sind technisch in jeder Hinsicht überlegen. Und das heißt, wir haben auf einmal einen Akteur so in dem irdischen Konfliktspiel, was wir ja seit Jahrhunderten spielen, wo man nur weiß, der ist überlegen, der könnte wahrscheinlich mit einem Knopfdruck die ganze Erde vernichten. Man weiß nicht, was will der, was macht der. Und das könnte natürlich dazu führen, dass sozusagen auch viele, viele Nationalstaaten sozusagen auch ihre Machtbasis bröckeln sehen. Und eben zum Beispiel die großen Atommächte, die ja wieder sozusagen anfangen, einen großen Kalten Krieg zu machen, offenbar im Moment, oder sogar heißen in der Ukraine, dass die auf einmal merken, dass sie in einer ganz anderen Position sind als vorher. Und da kann man einfach nicht abschätzen, was das weltpolitisch heißt. Also ich halte das für eine hochriskante Situation.
Also es wird schon gefährlich in dem Moment, wo die auftauchen und nur noch nicht mal Hallo sagen schon. Das, es ist gefährlich, weil unser System selbst so instabil ist.
Ja, richtig, genau. Also das ist alles unabhängig von den Handlungen der Außerirdischen. Ja. Schon wir auf der Erde, wir haben uns unsere Weltgesellschaft so gebaut, dass sie eben hochriskiert ist, dass es Spannungen überall gibt und dass man nie weiß, also ein kleiner Funke kann irgendwie eine Riesenexplosion auslösen. Und auf jeden Fall wäre so ein Erstkontakt, gerade so in so einem Begegnungsszenario, ein extrem destabilisierender Faktor. Und das macht ihn unseres Erachtens so gefährlich.
Ja, man muss auch sagen, unsere modernen technologischen Systeme sind sehr fragil. Ne, wenn für 3 Tage der Strom ausfällt oder eine Lieferkette ausfällt, dann wir sind überhaupt nicht robust.
Nee, genau. Das sind wir nicht. Und wir sehen ja schon, dass wir Menschen sehr schnell in Panik geraten. Und das kann man sozusagen so eigen Alltagsbeobachtung in jedem Supermarkt sehen. Als es mit Corona losging, gab es in Deutschland eine Toilettenpapierkrise. Völlig verrückt. Auf einmal waren innerhalb von 2 Tagen die Regale leergeräumt. Und jetzt ist es verrückt. 4, 5, 6 Wochen Ukraine-Krieg und auf einmal können Sie im Supermarkt kein Mehl mehr kaufen. Habe ich sozusagen selber erlebt. Wir kaufen hier teilweise in einem riesigen Supermarkt ein, der auf einmal, wo sämtliche Mehlregale ausgeräumt sind, weil irgendeine Boulevardzeitung geschrieben hat, okay, die Ukraine liefert keinen Weizen mehr, gibt es jetzt einen Mehlengpass. Und schon ziehen die Leute, die seit Jahren nicht mehr gebacken haben, los und kaufen sich 5 Kilo Mehl. So einfach auf Vorrat, weil in der Angst, dass es demnächst nicht mehr gibt. Und wenn man sich das vorstellt, was das heißt, bei so einem Erstkontakt, was da alles gehortet wird, oder wenn man sich auch ökonomische Systeme anschaut, in dem Moment, wo wir wissen, da ist eine außerirdische Macht, die ist in der Nähe der Erde, die teilt vielleicht Technologie mit uns. Das ist ja für die Forschung und Entwicklung vieler Unternehmen eine verheerende Situation. Sie wissen ja gar nicht mehr, woran sie forschen sollen. Wo soll denn ein großes Unternehmen noch Ressourcen reinpumpen, weil es sein kann, dass es innerhalb weniger Wochen ihre Technologie völlig veraltet ist. Wenn das wirklich nämlich super freundliche Aliens sind, die tolle fortgeschrittene Energiegewinnungstechnologie zum Beispiel mit uns teilen, dann können sie auf einmal die Forschungsarbeit von 20 Jahren in die Tonne treten. Und das heißt, und da kann man sich vorstellen, wenn das so ist, was das zum Beispiel für die Börsen heißt. Also auch ökonomisch dürfte das zu einer großen Destabilisierung führen.
Also auch alle Szenarien, die ich mir vorstellen kann, die meisten gehen schlecht aus. Also unabhängig davon, ob die jetzt nett sind oder nicht, das müssten die ja selber auch wissen. Ich gehe jetzt mal potenziell aus, die kommen. Ist es dann nicht sogar so, dass man das ganz vorsichtig machen würde? Wenn ich jetzt ein Alien wäre, dass ich das nämlich kulturell, ich lasse es langsam einsickern, um diesen Schockmoment zu verhindern?
Also sagen wir mal, wenn ich eine sehr freundliche und achtsame sozusagen Alien-Besatzung wäre, sozusagen eines Raumschiffs, ob das überhaupt gibt, weiß man es nicht, aber sozusagen, wenn ich das wäre und ein paar Jahre mir die Erde beobachte und sehe, okay, das ist eine Zivilisation, die zerstört ihren Planeten, die macht das Klima kaputt, die macht die Umwelt kaputt, die massakriert sich ständig selbst, die führt Kriege am laufenden Band immer überall. Dann wäre natürlich, also so nach menschlicher Logik sogar eher der Punkt zu sagen, überhaupt keinen Kontakt aufzunehmen, sondern rund um unser Sonnensystem Warnbojen für andere Außerirdische zu verteilen und zu sagen, bitte hier nicht in das Sonnensystem einfliegen, da lebt eine sozusagen völlig verrückte Rasse, die völlig aggressiv ist und gerade dabei, sich selbst zu zerstören. Und lasst uns doch mal 1000 Jahre abwarten und wenn sie dann noch da sind, dann können wir einen neuen Versuch machen.
Ja, aber sehr wahrscheinlich, das ist ja auch das Konzept vom großen Filter. Ja. Sehr wahrscheinlich haben sich die Aliens ja auch selber entwickelt.
Ja.
Ich gehe davon aus, das heißt, die hatten auch eine Art Kultur und die sind sehr wahrscheinlich durch die Phase, durch die wir gerade laufen, auch gegangen.
Ja. Ja, das weiß man halt. Das ist eine ganz große Debatte. Also es gibt zum Beispiel in der Astrobiologie, wir haben ja, muss ich jetzt, um mal diesen Kontext zu erklären, wir haben seit einigen Jahren in Deutschland so ein Forschungsnetzwerk extraterrestrische Intelligenz, was sehr interdisziplinär organisiert ist, so wo eben Astrophysiker, Philosophen, Astrobiologen, Robotiker, eben bis hin zu Psychologen und Soziologen mit drin sitzen, wo wir genau solche Fragen diskutieren. Und eine der Fragen, sozusagen, die wir da immer wieder diskutiert haben, ist zum Beispiel, wenn wir uns Aliens vorstellen, von was für Wesen stammen denn die wohl ab? Und da gibt es auch in der Literatur so eine große Debatte, stammen die von Jägern oder von Beutewesen ab? Also Jäger, sozusagen Prädatoren nennt die Biologie das. Und da ist die Idee, wenn die von diesen Prädatoren abstammen, dann müssen die notwendig eine gewisse Aggressivität haben. Dann müssen die auch kämpfen, dann müssen sie auch Kriege führen und dann wäre mit denen nicht gut Kirschen essen. So. Und wenn sie aber von Beute, von Pflanzenfressern, von harmlosen Beutetieren, eben was weiß ich, von der Antilope im Wald abstammen, dann wären es halt so ganz friedliche Aliens. So. Das ist eine schöne Idee, allerdings gibt es dann einige Astrobiologen, die sagen, Leute, das ist völliger Unfug. Denn Pflanzenfresser entwickeln niemals eine technologische Zivilisation so, weil sie gar nicht solche Anforderungen haben an ihr Gehirn, an die Beherrschung der Umwelt, an die Vorausschau. So. Denn das müssen Prädatoren alles haben. Prädatoren müssen Kontrolle über ihre Umwelt haben, die müssen eine Vorausschau haben. Der Löwe muss wissen, wohin die Antilope rennen wird. So. Das heißt, da ist schon biologisch eingeschrieben so eine gewisse Zukunftsschau. Und das heißt, da gibt es eben die These, dass sozusagen alle außerirdischen Zivilisationen eben von Jägern abstammen. So. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass sie eben nicht nur von Jägern abstammen, sondern vielleicht sogar eine Ökonomie haben, die so ähnlich ist wie die vorherrschende auf der Erde, nämlich eine kapitalistische Ökonomie, dann kann ich nur sagen, dann gnade uns Gott. So. Weil dann werden sie uns einfach aussaugen und auspressen und dann fallen lassen. Aber das sind alles natürlich jetzt zu Spekulationen, weil es kann sein, dass die aus Biosphären stammen, also aus so Planeten, von Planeten, wo es diese Trennung sozusagen Jäger und Gejagte vielleicht in der Form gar nicht gibt, so. Wo die Wesen sich ganz anders entwickeln, das wissen wir alles gar nicht. Und von da ist das auch nur so eine schöne Idee einer Lösung dieses Fermi-Paradoxons, dass es eben Warnbojen am Rande unseres Sonnensystems gibt. Oder man nennt es auch diese Zoo-Hypothese. Die sogenannte, wo man sagt, ja, die galaktischen Zivilisationen haben schon lange so ein Zoo eingerichtet, wo eben so primitive Zivilisationen wie die irdische halt sozusagen isoliert vom Rest der Zivilisation existieren können, wo man im Grunde wie im Labor abwartet, na, bringen die sich jetzt alle wechselseitig um oder nicht?
Ja, obwohl ich da glaube, dass wir fangen ja schon an, unsere Evolution selber in die Hand zu nehmen. Und wir werden uns in den nächsten 10, 20 Jahren werden wir uns genetisch selbst manipulieren, das Leben verlängern. Wir greifen mal so aktiv in die Evolution ein. Ja. Also das werden die wohl auch gemacht haben. Deshalb glaube ich, ob man jetzt ursprünglich Jäger oder nicht Jäger war, ist egal.
Ja.
Und kooperative, friedliche Systeme sind stabiler in der Regel.
Ja.
Das heißt, wenn wir auf Außerirdische treffen, dann ist es wahrscheinlicher doch, dass die nicht zerstörerisch sind, weil das auch im eigenen Sinne nie gut ist.
Ja, wenn sie biologisch sind, also das ist ja eine weitere große Frage, ob sie überhaupt so weit kommen, dass sie sozusagen selber in ihren Evolutionskreislauf eingreifen können. Mhm. Vielleicht machen sie den gleichen Fehler, die die Menschheit im Moment eben auch macht, nämlich eine starke KI zu entwickeln. Und ich bin da ein großer Anhänger quasi meines futurologischen Kollegen Nick Bostrom, ein schwedisch-englischer Zukunftsforscher, der ein wunderbares Buch über Superintelligenz geschrieben hat. Und da ist die Prognose so, in 40 bis 60 Jahren entwickeln wir eine so schlaue, starke KI, dass die innerhalb weniger Stunden die Macht auf der Erde übernehmen wird. Und dann ist eben die Menschheit nicht mehr die dominierende Spezies, sondern sozusagen es wird eine, in der Soziologie nennen wir das eine postbiologische Sekundärzivilisation. Es wird eine zweite Zivilisation geben, die eben oft aus Maschinenwesen besteht. So. Und es kann natürlich sein, und ich halte das für durchaus wahrscheinlich, dass andere biologisch entstandene Spezies den gleichen Fehler gemacht haben, wie wir ihn im Moment eben gerade machen, Das heißt, also ich halte es eigentlich für wahrscheinlicher, dass wir mit einer KI-basierten Zivilisation konfrontiert werden, als mit einer biologischen. So. Und da ist das Problem, dass man die, sowas haben wir ja noch nicht, wir sind ja nicht so weit, wir haben noch keine starke KI. Wir wissen gar nicht, wie die funktionieren und wie die agieren und was die für Machtkalküle haben und was die überhaupt für Motive haben könnten. Und das macht es uns noch viel schwerer, finde ich, als Menschen jetzt einzuschätzen, was bei so einem Erstkontakt rauskommt, wenn wir vermuten, dass es sozusagen gar keine biologischen Wesen sind, die aus dem gelandeten UFO, sage ich jetzt mal ein Häkchen, aussteigen, sondern sozusagen einfach Abgesandte einer riesigen Computerzivilisation.
Ja, obwohl, da bin ich sehr kritisch. Das ist ja das ganze Thema auch Transhumanismus. Ich halte das eher für eine Religion oder Wunschdenken. Vor allen Dingen schon die Annahme, dass wenn, man müsste erstmal definieren, was Intelligenz dann bedeutet.
Ja.
Die Annahme bei denen ist, wenn jemand intelligent, der Intelligentere dominiert den Dümmeren.
Ja.
Oder möchte, der Intelligente möchte alles beherrschen. Ist das so? Wenn man sich die intelligentesten Menschen anguckt, das sind oft Eremiten, die wollen eigentlich eher ihre Ruhe haben. Also ich kann mir vorstellen, dass sobald so ein hyperintelligentes Wesen entsteht, das einfach zusieht, bloß hier abzuhauen.
Es kann sein so, und natürlich gibt es auch Individuen, die so agieren, aber wenn man sich, sag mal, die Menschheitsgeschichte anguckt, ist es natürlich tatsächlich so, wer intelligenter ist und wer mehr Power und wer mehr Macht hat, schlachtet die anderen ab. Das können wir bis heute sehen, wie wir gegen Primaten, also unsere allernächsten Verwandten vorgehen, wie wir mit Delfinen und Walen umgehen. Also das ist absolute Rücksichtslosigkeit so. Und das ist natürlich die Frage, ob eine Maschinenintelligenz es anders machen würde oder ob wir der überhaupt irgendwas bedeuten so. Wenn wir mit einer Maschinenzivilisation konfrontiert sind und sagen, oh mein Gott, das sind noch so weiche biologische Entitäten und in meiner Fantasie ist dann immer so, dass wir noch eine gewisse Überlebenschance dann haben, wenn die uns beobachten, weil die sagen, na jetzt warten wir mal ab, bis die eine richtige Intelligenz, nämlich eine Maschinenintelligenz entwickelt haben und dann nehmen wir vielleicht mal Kontakt auf und so lange zerstören wir sie nicht, weil sie dann sozusagen technologische Roboterbrüder erst noch erzeugen müssen. So. Aber das sind alles Spekulationen, das weiß man halt nicht.
Ja.
Und da ist man auch mit diesen Szenarien, deswegen haben wir auch bei unserer Szenarioanalyse gesagt, wir analysieren das so, dass wir nur von dem ausgehen, was wir als Soziologen über Menschen, über ihre Motive, über ihre Verhalten, über ihre Ängste, über ihre Hoffnungen wissen und lassen die Aliens, so stellen wir uns, als völlige Leerstelle vor, über die wir überhaupt nichts wissen. Und erst in dieser, ich hatte es ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, erst wenn die Exosoziologie nach so einem Erstkontakt in die Phase 2 kommt, dann können wir versuchen, so Alien-Zivilisationen zu verstehen. Nämlich auf empirischer Basis, wenn der Erstkontakt stattgefunden hat. Theoretisch ist das nur ganz beschränkt möglich. Wir haben das in einem Kapitel unseres Buches Die Gesellschaft der Außerirdischen mal versucht zu machen und zu sagen, was könnte es denn für unterschiedliche Alien-Zivilisationen geben und wie können die organisiert sein, aber das ist sicherlich das mit Abstand spekulativste Kapitel des Buches so, weil man da wirklich empirische Daten braucht und ehe man die nicht hat, sollte man in so einem Erstkontakt die Außerirdischen einfach als Leerstelle betrachten.
Ja, oder als Spiegel, ne? Oder als Fläche der Projektion für alles Mögliche.
So, ja, sicherlich. Also das machen wir sowieso. Unsere Alien-Bilder sind stark und ich hatte am Anfang auch schon gesagt, das hat Vor- und das hat Nachteile. Wir haben immerhin welche. Deswegen ist auch dieser Analogieschluss mit den Kulturkontakten auf der Erde so problematisch. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den man hervorheben muss. Also wir haben es bei so einem Mensch-Alien-Kontakt, das ist der klassische Fall, die Kulturwissenschaft nennt das einen asymmetrischen Kulturkontakt so. Das heißt, wir haben zwei Zivilisationen. Die eine ist technologisch viel, viel weiterentwickelt als die anderen so. Und da wissen wir aus der menschlichen Geschichte, dass so asymmetrische Kulturkontakte nicht immer, aber meistens ziemlich schief gehen so. Also jedenfalls die Europäer hatten die Angewohnheit, die anderen Zivilisationen, die technologisch nicht so weiterentwickelt waren, die auszurotten. Gar nicht willentlich oft. Das muss man ja auch sagen. Es sind, also zum Beispiel auf dem amerikanischen Doppelkontinent sind ja nach dem Kontakt mit den Europäern 90% der indigenen Kulturen verschwunden, so, die sind ausgelöscht worden, so. Aber die wenigsten davon natürlich jetzt durch vorsätzliches Handeln, das gab es auch, aber es war die Ausnahme, sondern die meisten sind eben durch den Kontakt selber, durch übertragbare Krankheiten und ähnliche Sachen sozusagen ausgelöscht worden, so. Aber das sind diese Beispiele, die wir von der Erde haben. Aber da war es auch oft so, dass diese außereuropäischen Zivilisationen gar nicht so sicher waren, als die Europäer kamen, mit wem oder mit was sie da konfrontiert sind. Sind das andere Menschen, sind das Götter, sind das irgendwelche dämonischen Wesenheiten? Da gab es unendlich viele Missverständnisse so. Und da haben wir immerhin den Vorteil jetzt, dass wir durch nicht zuletzt durch die Science Fiction, die ich da mal auch ausdrücklich loben will, ein ganz gutes Bild haben, wenn wir ein Raumschiff sozusagen, wie man immer schön sagt, natürlich in den USA vor dem Weißen Haus auf dem großen Rasen landet, wo sollte es auch sonst landen, dass wir ein ziemlich genau wissen, oha, jetzt haben uns die Außerirdischen gefunden, jetzt sind sie da und die kommen aus den Weiten des Weltraums und sie können freundlich oder weniger freundlich sein. Da haben wir immerhin alles Deutungsmuster darüber und das ist auch der entscheidende Unterschied zu diesen asymmetrischen Kulturkontakten in den letzten 400 Jahren auf der Erde.
Ja, Sie haben auch ein Kapitel, das ist nämlich auch die Vorbereitung auf den Erstkontakt. Also, obwohl wir über die Außerirdischen vielleicht nichts wissen, wissen wir über uns etwas und wir können vielleicht schon Strategien entwickeln, damit das nicht ganz so schlimm wird.
Ja, das haben wir halt auch überlegt, weil wir wollten das Buch natürlich jetzt auch nicht enden lassen, so ganz im Nix und sagen, ja, das haben wir jetzt alles beschrieben und daraus folgt eigentlich gar nichts. Nein, wir haben gesagt, man kann da schon was draus folgern, man kann auch jetzt was verändern und es macht auch tatsächlich Sinn so. Und wir haben uns ein bisschen auch die wissenschaftliche Literatur angeguckt, da gibt es auch einige Vorschläge dazu, wir haben ein paar andere Vorschläge noch ergänzt. Also es scheint uns immer noch sinnvoll so und das, was uns, Andreas Anton und mir eigentlich am sinnvollsten scheint, so als erster Schritt, wäre so eine internationale Verrechtlichung des ganzen Problems. Ich habe ja gesagt, zum Beispiel bei dem Artefakt-Szenario ist das große Problem, wem gehört denn der Weltraummüll, der Außerirdische, der dann so gefunden wird so. Das müsste man eigentlich in internationalen Verträgen mal festlegen. Da müsste man bestenfalls sogar sagen, okay, wenn man so Artefakte findet von Außerirdischen, dann sollte die UNO das untersuchen, dann sollten die eine Expertenkommission oder irgendwas einsetzen. Das wäre sicherlich eine gute Idee. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn wir uns die aktuelle Weltlage angucken, Völkerrecht wird ständig gebrochen, da werden einfach irgendwelche Angriffskriege geführt, das ist völlig egal. Ob das völkerrechtswidrig ist oder nicht. Das heißt, wenn irgendein Nationalstaat sich so ein Alien-Artefakt aneignen kann, was einen technologischen Vorsprung verspricht, dann wage ich doch zu bezweifeln, dass die sich an internationales Recht halten. So. Das muss man einfach so ganz realistisch sagen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, sich mal Gedanken darüber zu machen, das in Gremien wie der UN zu diskutieren und vielleicht einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, ist keine schlechte Idee. Ob der dann im Fall des Falles eingehalten wird, ist ein ganz anderer Punkt.
Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir wenigstens einen Kontakt haben, dass wir nachweisen können, dass es Außerirdische gibt, der steigt jetzt immer mehr. Wir haben jetzt bald das James-Webb-Teleskop, was einsatzbereit ist. Ja. Immer mehr Leute rennen mit Kameras und Handys rum. Es gibt das Galileo-Projekt, wo man jetzt auch einfach mal Kameras in den Himmel richten will und Teleskope und das auch aufzeichnet. Es könnte also schon recht bald soweit sein, nur dass wir genau diese Probleme dann haben.
Also das ist sicherlich so. Je weiter wir uns technisch entwickeln und je weiter wir auch sozusagen technologisch in den Weltraum vordringen, und dieses Webb-Teleskop ist ja ein gutes Beispiel, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Informationen erlangen über Außerirdische. Und das ist ja auch ein Grund für uns zu sagen, ja, jetzt ist es auch an der Zeit, sich da mal Gedanken zu machen und auch für Disziplinen, für die Exosoziologie. Inzwischen gibt es ja auch eine Exopsychologie noch dazu. Also auch immer mehr kulturwissenschaftliche Disziplinen, die bisher das Thema sozusagen Aliens so gar nicht richtig anfassen mochten, beschäftigen sich auch jetzt damit. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass mit der Steigerung unseres Wissens und der Steigerung unserer technischen Möglichkeiten die Wahrscheinlichkeit auch steigt, dass es zu so einem Kontakt kommt. Aber, und das muss man auch sagen, wir wissen ja gar nicht. Also es kann natürlich auch den Fall geben, dass wir zumindest in unserer Galaxie im Moment die einzig existierende Zivilisation sind. So, und dann ist das halt so. Es kann aber auch sein, dass es noch 56, wie wir meinen, also einfach mal so spielerisch behauptet haben, gibt. Und dass es aber vielleicht auch Tausende von Trennsituationen gibt. Und da wir das alles nicht wissen, kann man auch nicht sagen, wie lange dauert das bis zu so einem Erstkontakt. Nehmen wir nächste Woche so ein Signal auf oder finden wir in 5 Jahren ein Artefakt im Asteroidengürtel, wenn wir da nach Rohstoffen suchen? Oder was weiß ich, haben wir eine Begegnung mit Außerirdischen vielleicht erst in ein paar hundert Jahren, falls wir ja noch existieren, was ich im Moment so ein bisschen zu bezweifeln wage.
Ja, ja. Ja, das Wissen darüber muss in die Politik einsickern.
Ja, sicher, das ist natürlich so, das ist der Punkt, das ist auch eine unserer Forderungen, dass wir sagen, also politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sollten sich wenigstens so weit damit beschäftigen, dass sie ein bisschen ein Bild des Universums haben und wissen, wir haben ganz viele extrasolare Planeten entdeckt und viele umkreisen ihren Stern habitablen Zone, da können auch sozusagen, da können Lebensformen entstanden sein, vielleicht haben sich einige Lebensformen auch zu intelligentem Leben entwickelt. Das kann es alles geben und das heißt, und deshalb kann es auch zu so einem Erstkontakt kommen und deswegen müsste man wenigstens ein bisschen einen Plan haben. Und was wir uns eigentlich wünschen, ist sozusagen bei der EU oder von mir aus auch der Bundesregierung eine winzig kleine Stabsstelle, und auch wenn sie nur aus einer Person besteht, die einfach sich mit dieser Frage mal beschäftigt und sagt, wir bereiten ein bisschen was vor, bei welchem Ministerium auch immer. Und wenn es dann soweit kommt, haben wir wenigstens so ein paar Pläne in der Schublade, die so ähnlich, es muss ja keine Katastrophe sein, aber die so ein bisschen an Katastrophenpläne erinnern. Sowas sollte man auf jeden Fall sagen. Man muss auch sagen, einige sind da so ein bisschen weiter. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube aus den 80er Jahren, es gibt sozusagen, gab in den 80er Jahren in den USA ein Handbuch für die Ausbildung von Feuerwehrleuten, so, wo alle möglichen Katastrophen aufgelistet waren und was macht die Feuerwehr da. Und tatsächlich, wirklich allen Ernstes, gibt es in diesem 30 Jahre alten Buch, gibt es ein 12-seitiges Kapitel, was macht die Feuerwehr, wenn die Außerirdischen landen?
Ach.
Und das ist wirklich ganz ernst gemeint. Und das ist so der beste Fall von Vorsorge, dass man auch den Feuerwehrleuten sagt, ja, was ist denn, wenn so ein Raumschiff landet, was machen die Leute? Die rufen die Notfallnummer an und rufen die Feuerwehr. So, das ist eine lustige Idee. Und die Feuerwehr muss dann irgendwie mit Außerirdischen umgehen. Und das fand ich wirklich verblüffend und auch irgendwie so... Das ist so ein nettes Beispiel, wie man das einfach so nebenbei mal einbauen kann in solche Katastrophenpläne.
Ja. Ja, die Zeiten, wo das Thema grundsätzlich lächerlich gemacht wird, die schwinden auch langsam. Das ist eigentlich ganz gut so.
Ja, das ist tatsächlich spannend, das kann man beobachten. Also seltsamerweise diese Umbenennung von UFOs zu UAPs, die sich mir auch immer noch nicht so ganz erschließt, aber die hat auf jeden Fall dazu geführt, dass zumindest in den USA man nicht mehr so sehr drüber lacht wie früher und selbst so einige große traditionelle Medien sozusagen in Deutschland beschäftigen sich mit dem Thema. Ich hatte ja auch tatsächlich mal bei, die ARD hat ja auch so eine Podcast-Reihe, da haben sie auch schon mal mit mir ein Interview gemacht, so, was wäre denn, wenn wir auf Außerirdische treffen, so. Also selbst so ganz traditionelle Medien beschäftigen sich heute inzwischen damit und man kann sich nicht mehr ganz so schnell drüber lustig machen wie früher, wobei natürlich immer noch, also dieser Witz mit den kleinen grünen Männchen, der wird uns wahrscheinlich noch lange verfolgen und mit dem muss auch ein bisschen die Exosoziologie kämpfen.
Ja.
Zwar nicht in der Soziologie selber, witzigerweise da gar nicht, aber doch sozusagen in der allgemeinen Öffentlichkeit, man ist immer so ein klein bisschen... der Gefahr sozusagen, dass sich Leute über einen lustig machen. Aber damit muss man leben, wenn man zu solchen außerordentlichen Forschungsgebieten arbeiten will.
Ja, also ich denke, diese Umbenennung UAP, das ist so, das nennt man Reframing, ne? Da wird halt versucht, einen neuen Kontext zu setzen. Und dass sich Leute machen sich oft lustig über Dinge, vor denen sie gerade zum Beispiel auch Angst haben oder vor dem Unbekannten. Das ist ja auch psychologisch eine Erleichterung, wenn man sich drüber lustig machen kann.
Nee, es ist ja auch nachvollziehbar, das ist ja zunächst auch mal so okay, aber es hat doch, merkt man, also es hat die Erforschung von Außerirdischen also über einen ganz langen Zeitraum doch sehr negativ beeinflusst. Und wenn ich mir mal so die Literatur angucke und also das Schlimmste, was sie ja sozusagen in den, seit es die SETI-Forschung gibt, das Schlimmste, was sie ja in den Jahrzehnten machen konnten, ist einen SETI-Forscher auf UFOs anzusprechen. So. Dann sind sie immer komplett ausgerastet. weil die hatten eine völlige Angst, dass wenn sie sich überhaupt nur mit UFOs beschäftigen, dass sie dann ihre eigenen Forschungen zu dem Erstkontakt völlig delegitimieren würden. Und da finden sie massenhaft nur so völlig abwertend. Also wir, die SETI-Forscher, sind ernsthaft. Wir sind Wissenschaftler und die UFO-Forscher sind alle komplette Spinner. Das heißt, da war es gar nicht möglich, sich aus so einer SETI-Perspektive auch mit seltsamen Himmelsphänomenen, unbekannten Flugobjekten zu beschäftigen. Und das hat sich tatsächlich in den letzten 4-5 Jahren auch so ein bisschen verändert. Und das macht mir einfach große Hoffnung, zusammen auch damit, dass das SETI immer mehr auch durch das SETA, also auch die Suche nach Artefakten, ergänzt wird. Das ist auch ein sehr hoffnungsvolles Zeichen, weil ich hatte es ja geschildert, aus meiner Perspektive ist es deutlich wahrscheinlicher, irgendwelchen außerirdischen Weltraummüll zu finden, als ein Signal zu empfangen. So. Und, ja. diese SETA-Forschung macht doch so ein bisschen Karriere im Moment. Das einzige Problem ist nur, dass sie bei weitem noch nicht so gut finanziert ist wie die SETI-Forschung, weil die ist privat ja gut durchfinanziert. Die kriegen ja von wirklich richtig reichen Leuten sehr viel Geld. Und die SETA-Projekte, es gibt ja auch an der Uni Würzburg in Deutschland sogar, gibt es Forscher, die sich so damit beschäftigen. Aber die ist notorisch unterfinanziert. Und dass wir vielleicht in dieser Vorbereitung des Erstkontakts auch erstmal einen Schritt, dass es da Ressourcen gäbe, einfach finanzielle Mittel, um auch in Europa solche Forschung betreiben zu können. Das ist eigentlich das, was ich mir so als ersten Schritt wünsche. Wir brauchen ein bisschen Geld, um solche Forschung ein bisschen ankurbeln zu können. Und ehrlich gesagt, ich konnte das ja auch nur machen. Ich konnte mich nur so über viele Jahre so systematisch damit beschäftigen, weil ich an dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg gearbeitet habe. Und das ist eben ein Institut, das stiftungsfinanziert ist und das genau die Aufgabe hat, sich mit so außergewöhnlichen Phänomenen und Dingen zu beschäftigen. Und das ist quasi überhaupt nur der einzig mögliche Forschungsrahmen, den man das hätte machen können. Mit irgendeiner Stelle, mit einer Anstellung an der Uni zum Beispiel, wäre das völlig unmöglich gewesen.
Ja, aber da tut sich zum Glück jetzt auch langsam was.
Ja, wie gesagt, ich bin sehr überrascht. Also die Uni Würzburg ist da wirklich ja Vorreiter. Und vielleicht auch, und ich habe jetzt auch gehört, dass sozusagen in einigen anderen Unis in der Bundesrepublik auch schon ein bisschen mal es gelegentlich Seminare zur Exosoziologie geben soll. So. Das heißt, die nächste Generation von Soziologen und Soziologinnen wird da ein bisschen besser vorbereitet, als das sozusagen, als es zu meiner Zeit noch der Fall war. Und von daher kann man da durchaus ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken, was die Exosoziologie angeht.
Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Kommen wir zum Ende. Lieber Herr Tschetsche, das war wirklich interessant. Ich verweise auch nochmal auf Ihr Buch, Die Gesellschaft der Außerirdischen, Einführung in die Exosoziologie. Und dann noch ein Sachbuch, was ein bisschen lockerer geschrieben ist. Sie sind da, wie der Erstkontakt mit Aliens unsere Gesellschaft verändern könnte. Beide Bücher von Ihnen und Andreas Anton geschrieben.
Genau, ganz herzlichen Dank, war ein spannendes Gespräch, Herr Garcia. Danke für die Möglichkeit, meine Forschung bei Ihnen vorzustellen.
Vielen Dank und auch danke an die Zuhörer fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.